ist heute, Jesus gab uns sein Leben. Er hat uns sich geschenkt, verausgabt für uns, alles getan, was er tun konnte, damit wir glücklich sind auf der einen Seite, aber damit wir den Himmel erreichen und unsere Berufung erreichen. Deshalb, wir brauchen Jesus. Und zwar jeden Tag neu. Und wir müssen von ihm lernen und ihn immer mehr und mehr in unserem Leben zu verinnerlichen. Ganz herzlich eingeladen seid ihr in den nächsten Gottesdiensten, ganz besonders Himmelfahrtstag. Da haben wir abends Gottesdienst und anschließend eine Taufe. Und ich möchte vielleicht auch euch ermutigen, bringt so kleines Gebäck, kein großes Abendessen oder großes Bankett. Nein, was Kleines, so zum Knabbern anschließend, wenn die Täuflinge sich frisch machen oder sich fertig machen, dass wir auch was haben und die auch was haben, dass wir eine gute Zeit zusammen haben. Also nur nebenbei, Donnerstag, 29. Mai, 19 Uhr. Wer getauft werden möchte, darf sich noch anmelden und Gott wird uns segnen dabei. Ich lade dich ganz herzlich ein für Freitag. Da wird das Thema sein, lebe in der Gegenwart Gottes. Eigentlich eine Ergänzung zu dem, was wir heute hören. Man kann in einer Predigt nicht alles sagen. Du musst öfters kommen und immer wieder kommen. So, damit man die ganze Bandbreite des Evangeliums verkündigen kann. Am Samstag wird das Thema sein, wähle das Leben. Und Sonntag wird das Thema sein, Wunder sehen ganz anders aus. Wir wollen manchmal Wunder erleben, aber Wunder sind ganz was anderes, als was du denkst, was Wunder. Wenn ein Toter aufersteht, das ist kein Wunder. Oder wenn Blinde sehen werden, ist kein Wunder. Aber wenn aus einem alten Menschen ein neuer Mensch wird, das ist ein Wunder. Und über diese Wunder will ich sprechen, über echte, wahre Wunder, weil die manchen Leute fahren auf ganz falschen Sachen ab. Wunder ist, wenn Gott dein Leben verändert, dass du in das Reich Gottes kommst, dass du das Ziel erreichst, dass du bestimmte Dinge nicht mehr tun musst, sodass alle lassen kannst. Was würde nützen, wenn ein Toter auferstehen? Die Leute würden es doch nicht glauben, heißt es in der Bibel. Würden es doch nicht glauben. So, wir brauchen echte Wunder. An uns selber, an jedem ganz persönlich. Jesus kam uns zu erlösen. Halleluja. Das ist eine Sache. Er hat uns Gaben gebracht, sonst wäre die Welt verarmt. Sie wäre in die Hölle gegangen und das Leben hier auf dieser Welt wäre Hölle geworden. Das Leben wäre sinnlos geblieben. Noch sinnloser, wie für manche jetzt schon ist, ohne Jesus. Das wäre schrecklich. Die Welt wäre schrecklich gewesen. Er brachte Himmel auf Erden, brachte uns Hoffnung. Und jetzt will Jesus uns an seinem Leben beteiligen. Er ist in den Himmel gefahren. Also ich will jetzt schon vorweg die Himmelfahrtspredigt ein bisschen vorgreifen, weil an dem Tag werde ich über die Taufe auch was sprechen und weniger Zeit über die Himmelfahrt haben. So, Jesus ist in den Himmel gefahren und alles, was er hier erwirtschaftet hat, erarbeitet hat, erkämpft hat, ja, was er hier gewirkt hat, das ist alles hier geblieben. Er hat nichts in den Himmel mitgenommen. Er ist nur selbst allein in den Himmel gegangen zum Vater, hat sich zu Rechten der Majestät Gottes gesetzt. Und jetzt will er dich und mich beteiligen am Leben, an dem Alltag. Heute gibt es nicht mehr so, aber früher Vater und Sohn, also Firmen, und Sohn und KG und Co. und so weiter und Nachfolger. Und das sind wir jetzt heute. Heute sind wir Jesu Nachfolger, die Jesu Geschäft weitertreiben, Jesu Arbeit weitertreiben. Jesus will, dass wir uns positiv entwickeln. Das ist Jesu Absicht und Jesu Plan mit unserem Leben. Sein Leben hat er hier gelassen, damit aus uns andere Menschen werden. Nicht mehr Juden, nicht mehr Griechen, nicht mehr Heiden, nicht mehr Katholiken, Protestanten, Pfingstler oder sonst was. Wir sollen Söhne und Töchter Gottes werden. Das ist Gottes Plan mit unserem Leben. Sein Leben ist anders gewesen als das Leben der Juden damals. Den Alten ist gesagt, aber euch sage ich das und das. Bei Jesus war alles anders. Er war ein anderer Mensch. Er war Sohn Gottes auf der einen Seite, aber er war auch Mensch. Und zwar reiner, purer, echter Mensch ist er gewesen. Ganz echter Mensch. So einen echten Menschen hat es noch gar nicht gegeben bisher. Adam war bis zum Sündenfall ein echter Mensch. Und nach dem Sündenfall hat er sich verstümmelt und ging verloren. Als solches hat seine Würde verloren, seine Fähigkeiten verloren und ist verdummt, auf Deutsch gesagt. Das ist Adam geworden, nachdem er vom Baum der Erkenntnis gegessen hat. Er hat alles vergessen. Er wurde gar nicht mehr. Und vorher konnte er noch den Tieren Namen geben und die Tiere gleich erkannt, was die Tiere sind. Und Jesus kam und hat hier neues Leben, volles Genüge den Menschen gebracht. Jesu Leben war sinnlos. Das heißt, er hat nie gegen Gott rebelliert. Er hat immer gesagt, ja, Vater. Sünde ist Rebellion. Und er hat nie gegen Gott rebelliert, sich sogar untergeordnet seiner Mutter und seinem Vater, obwohl er nicht sein richtiger Vater war. Sein Ziehvater hat sich untergeordnet. Ja, Vati, ich gehe nach Hause. Ich arbeite bei dir jetzt die nächsten 18 Jahre. Er hörte immer auf Gott und gehorchte Gott. Und als dann die Taufe dann kam, dann sagte er, es muss alles erfüllt werden, das ganze Gesetz, und ich lasse mich taufen. Jesus hätte nie getauft werden müssen, aber er tat es aus freien Stücken, weil alle Menschen das tun sollten. Und er ging voran, und durch seine Taufe sind alle Sünden der Menschen abgewaschen. Deshalb müssen wir getauft werden, damit wir unsere Sünden loswerden, durch das Taufwasser Jesu. Jesus lebte vor Gott und er lebte uns Gott vor. Er gab uns so viele Impulse, positive Impulse, das Reich Gottes, und sprach von Freude, von erfülltem Leben. Und er hatte und lebte auch ein erfülltes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Glaub nicht, dass bei Jesus alle Wünsche erfüllt gewesen wären. Vielleicht hätte er auch gerne eine Frau gehabt. Vielleicht hätte er auch gerne Kinder gehabt. Vielleicht hätte er auch was anderes gemacht, als nur zu predigen. Denn predigen, das ist ja wie Müßiggänge, eigentlich sagen die Juden. Also nichts für Leute, die was zustande bringen. Er wäre gerne vielleicht so weiter ein Zimmermann gewesen, das eine Firma aufgebaut hätte, aber er hat auf vieles verzichtet und uns Jesus oder uns Gott nahegebracht. Er war anders als andere Worte, als die Juden. Er machte nicht nur Worte, er lebte das Leben vor. Die Pharisäer haben immer wieder nur Vorschriften gemacht, immer wieder nur Gesetze aufgesetzt, und das darf man nicht, das darf man nicht. Jesus nahm das Leben, wie es ist. Am Sabbat hat er geheilt, hat er sich gar nicht groß gekümmert, was die Leute über den Sabbat sagen, obwohl er den Sabbat geschaffen hat und Gott ruhte von seinen Werken. Da war auch Jesus dabei, als er von seinen Werken ruhte. Aber er hat den Sabbat gebrochen. Er konnte sich das leisten und erlaubte das auch seinen Jüngern. Sein Leben hatte innere Werte, hatte Qualitäten, die sonst keiner hatte. Er war sanftmütig und demütig und doch der große Schöpfer Gott. Er konnte also groß sein und doch ganz klein sich zu den Menschen halten. Die Menschen fragten, wer ist das? Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorcht, dem die Natur untertan ist? Wer ist das, dem die Geister untertan sind? Wer ist das? Auf seinen Schultern lag die ganze Herrschaft des Universums, und trotzdem pilgerte er da durch Judäa, predigt in Galiläa. Er herrschte nicht, sondern er diente Gott. Und er diente den Menschen, dem Geschöpf, und hat sogar den Jüngern die Füße gewaschen. Das Leben, das er aus Gott lebte, beherrschte alles, was er hatte, das Leben aus Gott. Und genau das hat er uns vermittelt als Botschaft und zurückgelassen. Das ist, was Jesus uns zurückließ, diesen Mantel, seine Berufung. Wir sollten in seinen Fußspuren weitergehen. Ihm musste sich alles unterordnen. Warum? Weil er sich Gott unterordnete und hat uns gezeigt, Leute, so wird's gemacht. Wenn du dich Gott unterordnest, fügt sich alles in deinem Leben, wie es muss, wie es sein muss, wie es normal ist, wie es richtig ist. Nicht super normal, so überspannt, sondern ganz normal. Da fügt sich alles. Und ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Er wusste ganz genau, wo er hingehört. Und dann trotzdem bei den Menschen sein und bei dem Vater Josef dienen, Häusle bauen. Ihm war die Sache Gottes wichtiger als alles andere. Nebenbei, wenn ich so Jesus anschaue, er betete, bevor er anfing zu arbeiten, ging auf den Berg und hat das Gespräch mit dem Vater geführt. Ihm waren die irdischen Belange nicht so wichtig, obwohl sie sehr wichtig waren. Er war Mensch und er war Gott. Und jetzt, wie lebt man Gott aus? Ganz normal. Ganz normal. Er hat gearbeitet und werdet, und er sägt und hämmert und nägelt, machte sich Gedanken mit Gott. Und wenn er es auf den Finger mal haut, und gewiss ist, wird es auch passiert sein. Glaubt doch nicht, dass Jesus immer perfekt war beim Nägelklopfen. Oder dass er sich nicht verletzt hätte. Hat er geflucht? Wird er geflucht haben? Ich überlasse dir diese Resultate, die Ergebnisse. Jesus hat sich Gott gefügt. Er war ganz normal in allen Dingen, in allen Belangen des Lebens. Er musste auf die Toilette gehen. Manche Leute denken, er war vollkommen rein. Nein, er war genauso wie du mit ganzen Handicaps. Vielleicht wollte er auch manchmal morgens nicht aufstehen. Es gab bestimmt auch Schwächen im Leben Jesu, obwohl er vollkommen war. Er war Mensch. Und das Menschliche ist so wichtig, dass wir das begreifen. Jesu lebt in uns sind zerbrechlichen Gefäße. Er fügte sich überall. Sein Körper war aus Fleisch und Blut. Glaubt niemand, man soll nicht glauben, dass er Geist gewesen wäre oder Gespenst. Selbst als er auf dem Wasser kam, die Jünger glaubten, es wäre ein Gespenst. Es war kein Gespenst, es war nur nicht gewohnt, solche Ereignisse, dass jemand auf dem Wasser ihnen entgegenkommt. So auf diese Art und Weise. Er war ganz normal, so wie du und ich. Und doch, Gottes Sohn, wie hat er das geschafft? Damals in Judäa, wo Dämonen geisterten, wo Blinde da waren, Lahme da waren, Kranke da waren, Krüppel da waren. Wie hat er das geschafft? Ihm war die Sache Gottes wichtig zuerst einmal. Und dann alles andere. Und deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist, wie das Leben, unser Leben gestaltet werden soll. Gott zuerst und dann alles andere an seinem Platz. Jesus zeigt uns, was die Wahrheit ist, worauf es ankommt, was die Wirklichkeit ist, was die Realität ist, wie man lebt. Viele Leute haben ganz falsche Prioritäten. Da kommt zuerst das und das und das und das und dann unter fernen Liefen kommt der liebe Gott. Nein, Jesus hat Gott als erstes gesetzt, seine Seele, sein Heil, sein Glück, sein Friede, sein Verhältnis, seine Beziehung zum Vater, das war das Wichtigste und dann erst alles andere. Und dann, wenn die Prioritäten stimmen, dann entwickelt sich unser Leben richtig. Jesus gab uns so viele Beispiele, hat uns die Augen geöffnet, so handeln, wie er gehandelt hat. Tut, wie ich es getan habe. Hat er immer wieder gesagt und so gelehrt. Und das ist, was wir auch hier in dieser Gemeinde lehren. Tut's, wie er es getan hat. Du musst nicht den kopieren und jenen kopieren. Du musst nur Jesus versuchen nachzuahmen, so gut du kannst. Was in deinem Bereich ist, was in deiner Macht steht. Jesus hat alle Menschen gerecht behandelt. Lieblos war er nie, wüsste ich nicht, dass er irgendjemand zurückgewiesen hätte, damit mit dir will ich nichts zu tun haben. Nein, er hat alle liebevoll angenommen, er war Liebe selbst in Person. Bringt den Mann her. Gehe nicht vorbei, o Heiland, haben wir gesungen. Und er ist nicht an der Not der Menschen vorbeigegangen. So, er war nicht brutal, nicht boshaft, nicht gemein, nicht gehässig. Auge um Auge, Zahn um Zahn, so du mir, so ich dir. Nein, er hat nicht Böses vergolten. Als er angespuckt wurde, hat er nicht zurückgespuckt. Als er geschlagen wurde und dann mit verbundenen Augen, wer hat dich geschlagen? Wenn du ein Prophet bist, weissage, der ließ sich nicht provozieren. Das war Jesus. Und wenn du von Jesus lernen willst, musst du nur mal dir vorstellen, wie sieht ein ganz gesunder, normaler, guter, anständiger, braver Mensch aus? Dann hast du Gott gesehen und Jesus gesehen. Du brauchst nicht so Superstars irgendwo, die perfekt sind. Nein, guck dir ganz normale, gesunde Menschen an. So, das war das Leben Jesu. Jesus will, dass wir sein Leben übernehmen, so viel wie möglich von diesen Wesenszügen Jesu in unserem Leben. Wir haben zwei Möglichkeiten in dieser Welt. Und ich werde nachher am Schluss noch darüber zu sprechen kommen. Der Antichrist, der wird sich zum Tier entwickeln. Und wenn du Jesus Christus annimmst, du Jesus Christus nachfolgst, wirst du zum König und Priester entwickelt sich. Das sind diese zwei Linien. Und um das geht es. Wirst du ein Tier werden? Die benehmen wie ein Tier, saufen wie ein Tier, fressen wie ein Tier? Dein Leben gestalten wie ein Tier? Dann brauchst du nicht viel tun. Das geht alles von selber. Und der Antichrist wird zu der Bestie werden. Das ist also der Gang ohne Gott. Und wenn du Gott in deinem Leben hast, Christus in deinem Leben hast, dann wirst du mehr und mehr königlicher, würdevoller, priesterlicher. Du wirst für die Menschen eintreten, du wirst Menschen dienen. Du wirst von Gott hören und Gottes Botschaft weitergeben. So. Jesus war anders als die anderen. Und in der Bibel heißt es, wir sollen seine Zeugen sein. Das heißt, wir sollen abgucken, sehen, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat und dann weitersagen und nachmachen. Seine Zeugen. Und dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb ist auch Pfingsten passiert, dass wir anders werden. Wir sehen das, das würde Jesus niemals tun. Das würde Jesus niemals sagen. So würde Jesus niemals denken. Wie oft ertappst du dich in Gedanken, die total antichristlich sind, antigöttlich sind, antigeistlich sind, antimenschlich sind. Da, dem zeige ich's. Warte mal, wenn ich den noch erwischen könnte. Glücklicherweise, du erwischst ihn nicht. Aber verstehst, die Briefe, die du manchmal nachts schreibst und nicht abschickst, überleg einmal, wie du dich da mit Leuten rächst und verteidigst und rechtfertigst. Was würde Jesus denken? Lass uns nicht nur, was würde Jesus tun, sagen, sondern was würde Jesus denken? Überleg einmal, was würde Jesus denken? Er denkt positiv. Grundsätzlich hat er positiv gedacht, es werde Licht, nicht es werde Finsternis. Das war der erste Gedanke, den der liebe Gott hatte. So, das Leben, das irdische Leben ist voller Lüge, brutal, kein Respekt vor Leben, kein Respekt vor anderen Menschen. Schau doch die Leute heute an, keiner respektiert den anderen mehr. Man benutzt Ellenbogen und man will auf diese Art und Weise vorwärts kommen, man ist hartherzig. Der Mensch hat sich zum Tier entwickelt, zu einer Bestie. Das sind Löwen und Krokodile und Panther, das sind noch heilige Tiere. Wozu sich der Mensch entwickelt hat. Der Mensch ist das brutalste Wesen auf dieser Welt ohne Gott, wenn es ist. Antichrist, das Tier. Nur noch nimmt, hortet, hamstert. So mit unserem Leben bestätigen wir, wenn wir Jesus gesehen haben, so wie Jesus, so möchte ich auch sein. So wie Jesus möchte ich denken. So wie Jesus möchte ich handeln. Sein Leben soll unser Leben erfüllen. Dass wir anständig leben. Jesus lebte anständig. Was heißt anständig? Kein Anstoß, kein Ärgernis den Menschen geben. Du kannst nicht allen Leuten recht machen. Und ich möchte dich warnen, versuch nicht allen Leuten recht zu machen. Das kannst du nicht, das geht nicht. Nicht einmal der liebe Gott kann allen Leuten recht machen. Die einen wollen Sonnenschein haben, die anderen wollen Regen haben. Die einen weniger Wasser, die anderen ein bisschen mehr Wasser. Das, was wir jetzt zurzeit auch in der Klima-Epoche erleben. Jesus hat sein Leben vorgelebt und er sagt, folgt mir, seid meine Nachfolger und denen wir das Evangelium predigen, denen, die sollen wir lehren, was er uns gelehrt hat. Das Beibringen, das Zeigen, tu Gutes, rede Gutes, denke Gutes. Er hat allen Menschen geholfen, hat alle Menschen an sich angenommen. Fang an, sich die Leute anzunehmen, so wie Jesus uns angenommen hat. Er hat dich als Sünder angenommen, nicht als Heiligen. Als Verbrecher hat er dich angenommen, als Säufer, Fresser, als Lügner. So hat er dich aufgenommen. Komm, mein Freund, auch wenn du verloren warst, draußen in der Welt, in Sünde, er hat dich angenommen. So, der Schöpfer kommt zum Geschöpf und kümmert sich um die Menschen. Jesus hat allerlei Ungerechtigkeiten erduldet. Und unser Leben ist ebenfalls so, dass wir bereit sein müssen, wenn wir Kinder Gottes werden müssen, wenn wir uns nach oben entwickeln wollen, auch bereit sein, Ungerechtigkeiten zu erdulden, zu verkraften, zu verarbeiten, richtig damit umzugehen, mit Ungerechtigkeiten, mit Lieblosigkeit, mit Härte und Ungerechtigkeit, da ist so vieles. Da ist Diskriminierung dabei, Einseitigkeit. Wir müssen damit fertig werden. Guck mal, in den Familien, Isaac, er liebte mehr den Esau und die Rebekka liebte mehr den Jakob. Und da gibt es schon Diskriminierung. Weißt du, da bevorzugt die Mutter ein Kind und der Vater den anderen. Und das passiert in den Familien, so dieses Spannungsfeld. Oder geht es unter Ehepaare, dass Leute dass jemand falsch eingeschätzt wird. Und wie oft bist du falsch eingeschätzt worden? Und wir werden ständig falsch eingeschätzt, ob wir das glauben oder nicht. Entweder denken sie zu gut von uns oder zu schlecht von uns. Eins von beiden. So, in Jesus ist alles enthalten. Er hat die Höhen und Tiefen durchgemacht. Und in Jesus ist alles drin. Höhe und Tiefe. Weißt du, in Jesus ist das, und jetzt bitte halte ich fest, was ich sage. In Jesus ist das Positive und das Negative. Was heißt das? Gericht und Gnade. Reichtum und Armut. Er war reich und doch hat nichts gehabt. Die Widersprüche. Jesus hat mit Widersprüchen gelebt. Obwohl er Sohn Gottes war, hat er es nicht als Raub genommen, gleich Gott zu werden und hier spricht der Herrgott. Nein, der war demütig, sanftmütig. Er war ganz normal. Er hat nicht geprotzt. Die ganze Wahrheit, die ganze Bandbreite, das Gute und das Schlechte gehört dazu. Und Geschwister, zum Leben gehört das Gute wie das Schlechte. Hiob hat einmal gesagt, Frau, haben wir nicht das Böse, das Gute von Gott aus Gottes Hand genommen, Gott gelobt und gedankt für das Negative, für die Ausweitung unseres Imperiums, dass Ochsen und Tiere dazukamen und sich unsere Herden vergrößert haben und all das, haben wir das nicht mit Dankbarkeit genossen? Das sollen wir auch jetzt den Verlust in Kauf nehmen und auch das akzeptieren. Wer das Leben Jesu haben will, der muss beides nehmen, das Gute und das Schlechte. Nicht nur Halleluja, Lob und Dank, sondern auch wenn die Leute sagen, pfui Teufel, auch das gehört dazu. Verstehst du, beides gehört dazu, dass wenn die Leute dich verdammen und wenn die dich loben, darfst du gar nichts draus machen. Da musst du ganz normal und nüchtern bleiben. Oh, jetzt haben sie mich gelobt. Und jetzt mache ich weiter in dieser Richtung. Nein, du sollst deinen Weg weitergehen, ob die dich loben oder nicht dich loben. Wer Jesus haben will, der muss mit allem fertig werden. Nicht nur mit dem Guten. Über das Gute braucht man gar nicht predigen. Das lasse ich auch ganz weg. Mit dem Schlechten muss ich fertig werden. Auch das ist von Gott. Auch die Nacht ist von Gott. Auch die Raubtiere sind von Gott. Auch das, all das, was in der Welt geschieht, die Katastrophen, auch die sind von Gott. Glaub mir das doch nicht, dass der Teufel Hochwasser schickt. Weißt du, Gott ist Gnade und Gericht, beides zusammen. Und wenn du Jesus nachfolgst, musst du mit Unterstellungen leben, dass die Leute die Unterstellungen machen. Er hat Gott gelästert. Wenn irgendjemand Gott gelobt und Gott gedient und Gott geehrt hat, das war Jesus. Aber die Todesursache, die Verdammnis für Jesus war, er hat Gott gelästert. Hast nicht gehört? Hat sich ausgegeben als Sohn Gottes. Das ist Gotteslästerung. Nur weil Jesus nicht das tat, was die Leute wollten. Und wie sie dachten und sich vorstellten oder was sie sich ausmalten, weil er ihr Gesetz nicht erfüllte, wie die Leute sich dachten, dann haben sie den abgeschafft. Und damit musst du auch leben, dass du nicht alle Wünsche der Leute erfüllst und nicht allen Leuten recht machst. Auch wenn du noch so gerecht bist. Du kannst nicht allen Leuten recht machen. Wer Jesus will, nur von seiner Macht, Autorität und so weiter, der kann Jesus bekommen, aber der muss auch in Kauf nehmen, die Ohnmacht. Da hängt er am Kreuz. Anderen hat er geholfen und soll er sich selber auch helfen. Weißt du, wir müssen die Macht Jesu nehmen und auch die Ohnmacht Jesu akzeptieren. Der ist da, wird abgeführt, bricht zusammen unterm Kreuz, muss ein Simon von Kyrene ihm das Kreuz tragen helfen. Macht und Ohnmacht gehört bei Gott zusammen. Wer immer nur powern und powern und powern will, der wird sich irgendwann mal auspowern und dann ist er leer. Burnout. Aber wenn du Gott, Jesus verkörpern möchtest, und jetzt komme ich zu dem Punkt, Jesus verwirklichen möchtest, musst du auch Ohnmacht erdulden und verkraften. Bei Jesus gibt es keine Einseitigkeit. Er führt ein ausgewogenes, ausbalanciertes, ausgeglichenes, harmonisches Leben. Da ist alles drin. Das Leben Jesu, das du leben solltest, da muss auch alles drin sein. Das Gute und das Schlechte, das Hohe und das Tiefe, das Gesunde und das Krankhafte und das Schmerzliche. Er war ein Mann voller Schmerzen. Die Schmerzen möchte ich nicht haben, die er hatte. Auch nur für ein paar Minuten. Da hängt er am Kreuz, blutet aus 5 Wunden, verblutet. Weißt du, wenn er was schuldig geworden wäre, dann ist es okay. Aber der hat nichts Böses getan, der hat nichts verbrochen und leidet unschuldig. Lebe das Leben Jesu. Weißt du, was das heißt? Lebe das Leben, das Gott dir zu deinen Füßen gelegt hat oder das er in dir hineingelegt hat. Such nicht ein anderes Leben. Ich möchte was anderes. Ich möchte aus meiner Haut raus. Nein, bleib in deiner Haut. Bleib in deiner Haut. Und du wirst woanders nicht glücklich sein. Du wirst woanders nicht glücklich sein. Wenn du arm bist, bleib arm. Wenn du reich bist, bleib reich. Wenn du das bist, bleibe das, was du bist. Versuch nicht, äußerlich dein Leben zu verändern. Das schaffst du nicht, erstens mal. Und dann bist du dort nicht glücklich. Wir haben so viele Legenden, so viele Erzählungen, so viele Geschichten, Beispiele, Tolstoi zum Beispiel und ein paar andere große Denker und Dichter, die haben beschrieben, Leute, die aus ihrer Haut mal raus sind und woanders was gemacht haben, die waren dort nicht glücklich, die wollten wieder zurück in ihre alte Haut, in ihr altes Haus. Dort haben sie sich ausgekannt, dort haben sie Überblick gehabt in ihrem Leben. Lebe also dein Leben, wie Gott es haben will, auf Gottes Art, auf Gottes Weise. Und das ist, was er in dir hineingepflanzt hat. Wenn du eine Tomate bist, dann bleibe Tomate. Wenn du Pfirsich bist oder Apfelbaum bist, dann werde das und sei das, und zwar ganz. Und das, was Jesus uns vorgelebt hat, das Leben Jesu war, was er war, war er immer ganz. Ganz Kind, der wollte nicht der liebe Gott sein, auch nicht als Kind. Als er junger Mann war, als er Zimmermann war, er wollte nur das sein, was er war. Als er Rabbi war, war er Rabbi. Und zwar ganz, komplett. Und als er dann die letzte Woche seines Lebens, als er der Messias wurde, dann war er ganz Messias. Und deshalb, was du bist, Hausfrau, sei ganz Hausfrau. Wenn du Arbeiter bist, sei ganz Arbeiter. Wenn du Pastor bist oder was weiß ich, Gemeindeglied, sei ganz Gemeindeglied. Das beste Gemeindeglied, das es gibt. Verstehst? Ja. Ich werde nie vergessen, in Atlanta besuchen wir ein Gemeindewachstumsseminar und der Pastor dort in der Gemeinde, der hat einen Tick und das hat er durchgesetzt in verschiedenen Arten und Weisen. Dann hat er einen Zahnarzt in der Gemeinde gehabt und hat zu dem Zahnarzt gesagt, so, du ladest alle Zahnärzte von Atlanta ein. Wie werde ich ein sehr guter Zahnarzt? Und erzählst den Leuten, wie man ein guter Zahnarzt wird. Und dann hat er eingeladen, er hat 30 Leute zusammengebracht aus Atlanta, die dann seinen Vortrag sich anhören wollten. Wie werde ich ein guter, exzellenter Zahnarzt? Wie kann ich als Zahnarzt den Menschen das Optimale anbieten? Nicht nur, dass ich Zähne repariere, sondern auch Liebe rüberbringe und vieles andere mehr. Jeder hat eine Gabe. In dem Beruf, wo du bist, sei du ganz. Tu das mit Freude, mit Begeisterung und die Leute merken ganz schnell, ob du das mit Liebe tust oder nicht, mit welcher Einstellung. So, das Leben Jesu aufzunehmen. Jesus hat im Johannesevangelium 1, Vers 12, da heißt es, und wie viele Aufnahmen denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die ihn aufnahmen. Das heißt also, du musst Jesus aufnehmen, wie die Maria empfangen. Und da ist ganz kleines Putzelchen, zuerst eine Einzelle, wenn Jesus anfängt zu wirken. Und du musst ihn aufnehmen und einfach wachsen lassen, reifen, wachsen auf diese Einzelle, zwei Zellen, drei Zellen, 16 Zellen und dann multipliziert sich das immer im Quadrat. Die Welt wird dich nicht verstehen, weil sie Jesus auch nicht verstanden hat. Also, wenn du Jesus aufnimmst, wird die Welt dich nicht verstehen, nicht einmal du selbst wirst dich verstehen. Ich möchte dir etwas rüberbringen, was mir in meinem Glauben geholfen hat. Weißt du, ich habe gedacht, wenn ich Jesus habe, habe ich den Durchblick, verstehe ich alles, kenne ich alles, bin ich alles? Nein, ich wurde immer weniger. Also ich wurde immer kleiner, weil als je mehr ich mit Jesus zusammen war oder Jesus angeguckt habe, habe ich gedacht, so weit bin ich noch gar nicht. Und dann passierte bei mir genau das, was bei dem Johannes den Täufer passierte. Ich muss abnehmen und der muss zunehmen in mir. Immer mehr. Ich muss abnehmen. Nicht nur an der Zahl der Jünger und der Dienste, nein, auch meine Lebensqualitäten oder Wesenszüge meines Lebens immer mehr abnehmen. Und er muss jetzt zum Tragen kommen. Die Welt wird dich nicht verstehen. Sie wird alles verdrehen dir in den Mund. Wenn du Jesus anfängst nachzufolgen, die wird dich nicht verstehen. Deshalb such nicht Verständnis bei der Welt, bei Menschen, die Gott nicht kennen. Und selbst die Menschen, die Gott kennen, werden dich nicht verstehen, weil jeder Mensch individuell ist. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Voraussetzungen, Hintergrund oder was Begleiterscheinung nebenan. So deine besten Freunde werden böse über dich sein, so wie bei Jesus, seine Volksgenossen, weil du nicht so bist, wie sie sind, weil du dich ihnen nicht anpasst. Weißt du, der Teufel möchte alle uniformieren. Alle sollten die gleiche Uniform haben, den gleichen Haarschnitt, die gleiche Farbe. Alle sollen gleich sein. Nein, diese Gleichmacherei, das ist vom Teufel. Gott will Originale haben. Menschen sollen individuell sein. Und Jesus war der Sohn Gottes, hat sich selbst entwickelt, sich selbst entfaltet und hat seinen Weg gefunden. Muss er seinen Weg finden? Es ist eine Tragödie in christlichen Kreisen. Ja, die Schwester hilft mir nicht, der Bruder hilft mir nicht. Das ist großer Unsinn. Such nicht Hilfe bei Bruder und Schwester, suche Hilfe bei Gott. Du wirst von Menschen enttäuscht werden. Und es ist gut, dass du enttäuscht wirst. Der hilft mir nicht. Der hat mir geholfen und jetzt hat er mich in den Stich gelassen. Danke Gott dafür. Der hat dir geholfen, wie du 3-4 Schritte tust. Heute habe ich meinen Enkel angerufen, der hat Geburtstag heute, 1 Jahr alt. Jetzt versucht er sich hinzustellen und versucht jetzt, sich loszulassen. Aber der fällt ständig hin. Der versucht loszulassen. Es ist nicht so, weißt du, dass du gleich vom ersten Tag, dass du gleich läufst und rennst und Marathonlauf veranstalten kannst. Nein, da müssen viele Jahre noch vergehen, bis du soweit bist. Aber wir müssen anfangen irgendwo. Irgendwo muss man anfangen. Und deshalb, du kriegst den Anfangsstart, den Schubs, aber jetzt musst du selber weitermachen. Und viele Leute haben das nicht begriffen. Die denken, da muss die ganze Gemeinde mich umsorgen und versorgen und tragen und sich kümmern und hinter mir her sein und vor mir her sein, neben mir her sein. Vergiss es. Und die Gemeinde ist nicht, dass die Leute um dich rumtanzen, sondern die Gemeinde ist da, dass wir gemeinsam Gott dienen und Gott suchen und Gott begegnen. Und vielleicht, wenn einer mal hinfällt, auch wieder aufrichtet und das mal laufen lässt und sagt, komm, du schaffst es mit Gottes Hilfe. So. Jesus war vollkommen Mensch und er hat anderen Menschen gedient auf seine Art und Weise, wie er konnte. Und der Dienst Gottes sehen wir an Jesus. Weißt du, er hat diese adamische Lebensweise überwunden. Er hat gebetet, Gott gesucht, Gott gefragt, aber das hat er getan, wo die anderen nicht zugeguckt haben. Nachts oder morgens auf dem Berg. Er hat nicht vor den Leuten so Schaugebete veranstaltet, wie die Juden oder die Heiden, die Juden ganz besonders, an jeder Straßenkreuzung, oh, großer, allmächtiger Gott. Oder wie die Moslems, dass sie da sich gleich, wenn die Uhrzeit ist, gleich niederfallen und dann beten, damit alle sehen, jetzt betet er wieder. Nein, wenn du betest, hat er gesagt, geh in die Kammer. Also das Leben, das Jesus gefordert hat, ist kein öffentliches Leben, sondern ein inneres Leben. Wie viele ihn aufnahmen, wie viele von ihm gelernt haben, in die Kammer zu gehen. Nicht zu sehen, guck mal, das Schwester betet. Psst, ruhig. Sie betet in Sprachen sogar noch. Verstehst? Weißt du? Oder was weiß ich? Sie ist im Herrn. Du hast Jesus gar nicht angesehen, dass er im Vater ist. Im Vater Gott. Das hast du gar nicht angesehen. Der war in Gott. Aber du konntest nirgendwo sehen, das ist ein Superstar, einen Heiligenschein hat er. Jesus legte keinen Wert auf Heiligenscheine. Das Leben Jesu war geprägt von Sanftmut und Demut. Jesus in uns, jetzt lass uns mal nachdenken, wenn ich Jesus aufnehme, wie geht das vor sich? Jesus in mir. Weißt du, wenn du Jesus aufnimmst, hast du den Himmel in dir. Das ganze Himmelreich, das Reich Gottes ist, heißt es in der Bibel und so weiter. Du hast den Geist Gottes in dir. Die Kraft Gottes. Du könntest explodieren, könntest unternehmen was, könntest was gestalten. Die Kraft Gottes. Du bewältigst die Dinge. Viele Menschen, die wissen mit der Kraft Gottes nichts anzufangen. Die denken nur zu jodeln, wäre die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes ist nicht zum Jodeln da, zum Arbeiten da, zum Überwinden, zum, ja, das Negative zu unterdrücken, damit diese tierische Natur in mir nicht ausbricht. Diese tierische Natur, sonst wäre ich ein Tier wie der Antichrist, eine Bestie. Und stell mal vor, 5 Minuten lässt Gott dich mal laufen, ohne seine Gnade, seine Liebe. Du wirst ein Tier. Da kriegst eine Ohrfeige, da, was weiß ich von, da wirst du plötzlich bedient. Und das passiert bei vielen Christen, wenn sie nicht in der Liebe Gottes sind. Die sind ausfällig, ihrem Bruder, ihrer Schwester gegenüber, dann sagst du, also das hätte ich von dem gar nicht erwartet. Der war nicht im Geist. Der war nicht in Jesus. Und schon kommt der Teufel so wie besessene, jähzornige Menschen. Die sind die liebsten Leute. Und plötzlich irgendwo eine Sekunde kommt der Teufel über sie und sie sind jähzornig. Jähzorn ist ein Beweis der Besessenheit. Der Mensch kann nicht dafür. Dann entschuldigt er sich nachher, Entschuldigung, also das ist mir ausgerutscht. Verstehst? Genauso geht es. Genauso geht es mit geistlich, mit Gott und ohne Gott. Und mit den Dämonen und ohne Dämonen. Wir sind geistliche Wesen als Menschen. So, Jesus in uns. Da ist der Wille Gottes in uns. Gott in sich haben, Gott in sich tragen, mit Gott ständig verbunden sein, online immer mit ihm sein. Standby, immer eingeschaltet. Wenn er will, dass er mich anruft, dass er mit mir spricht. Wer Jesus hat, hat eine ganz neue Biografie, sollte zumindest haben. Deshalb, die Taufe ist nur der erste Akt. Da fängt es an. Und es geht weiter und weiter. Und dann gibst du das, was du erlebt hast, an andere weiter. Und während du weitergibst, kriegst du wieder Neues. Und das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Empfangen, angucken, was ist das? Halleluja, danke, pst, wieder weitergeben. Und je mehr du weitergibst, egal was, ob es Geld ist, ob Liebe ist oder gute Worte sind und gute Gedanken sind oder ja, Impuls, Inspiration. Je mehr du weitergibst, desto mehr bekommst du. Egoisten kriegen nichts. Gott segnet keine Egoisten. Nur Menschen, die weitergeben, weiter, 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 weiter. Dann kommt wieder Nachschub. Wenn du einmal in diesem Fließband Gottes bist, an diesem Förderband sitzt, da kommt immer was Neues. Danke, Jesus, wunderbar. Das wird jetzt verarbeitet. Und dann hast du angeguckt, bewundert, Danke gesagt und weiterschicken. Wer Jesus hat, hat also ganz neue Geschichte. Weißt du, sein Leben fängt mit Jesus an, nicht mit Adam, Abraham, David, Moses und all diese ganzen Menschen aus Juda und Israel. Nein, du hast Jesus jetzt. Und jetzt, dein Leben fängt mit Jesus an. Gott Vater, Heiliger Geist, Jesus und dann bist du. So fängt das Leben an. Bist im Stammbaum Jesu integriert. Und du kannst dich nicht mehr auf Abraham berufen. Unser Vater Abraham. Nein, du berufst dich jetzt auf Jesus, weil jetzt dein Leben von ihm abhängt und nur von ihm. Nicht mehr vom Pastor sowieso, sondern von ihm. Er ist der, der das Neue in dir gewirkt hat. So, er ist unser Vorfahr. Er ist unser Ahnherr. Er. So, du brauchst nur seine Linie und nicht irgendwie, dass in meiner Linie große, mächtige Gestalten waren. Da war, ich werde nie vergessen, in einer meiner Versammlungen, da kommt jemand, Pastor, ich bin ein Nachkomme von Aschenputtel. Ich habe gesagt, komm, hör doch auf. Das ist nur eine Legende und ein Märchen, Aschenputtel. Verstehst, ich bin ein Nachkomme von Aschenputtel. Aber sowas gibt es. Leute, die haben so Napoleon-Syndrom. Oder Christus-Syndrom. Ja, in Israel, in Jerusalem ist es eine Krankheit, dieses Christus-Syndrom. Ich bin Jesus Christus. Und Jesus sagt, es werden viele falsche Christusse kommen. Leute, die sagen, ich bin Christus, die sind falsche Propheten. Falsche Christusse. Falsche Messiasse. Wir sind echt oder wir sind nicht echt. Der, wo Christus in sich hat, der sagt nicht, dass er Christus ist. Der ist Christus, der Gesalbte Gottes. Der lebt so, handelt so und agiert so. So, wer Jesus in seinem Leben hat, der braucht keine großen Leistungen, sportliche Leistungen oder menschliche Übungen. Paulus sagt einmal, leibliche Übung ist wenig nütze. Stell dir mal vor, du hast Muskeln, du bist als Body so voll, Bodybuilder, verstehst du, bist so stark. Was nützt du? Mit diesen Muskeln gehst du mit ins Grab und Würmer fressen deine Muskeln. Und für wem ist die ganze Energie, die du dazu verschleudert hast und so weiter? Da sagen das eine Delikatesse, sagen die Würmer nachher. Jetzt kommt eine Delikatesse. Echt, verstehst du? Ja, Muskelfleisch. Nein, wir brauchen nicht Leistungen, Reichtümer oder große Erfahrungen. Geschwister, ich möchte uns auf den Boden zurückholen, auf den Teppich. Wenn wir Kinder Gottes werden, wir brauchen all diese irdischen Dinge nicht. Große Erfahrungen, wo wir schon überall waren, was wir alles gesehen haben, was wir alles erlebt haben, große Erkenntnisse. Paulus sagt, ich danke Gott. Gott hat mir so einen Pfahl im Fleisch gegeben, damit, nicht Paulus, Petrus sagt über ihn, damit er sich wegen der hohen Weisheit nicht überhebt. Und mancher hat so einen Dämpfer irgendwo in seinem Körper, in seiner Seele, in seiner Familie, dass du nicht überhebst. Weißt du, also ich bin ein guter Christ, guck mal, ich schaff das. Aber irgendwo ist ein Pfahl im Fleisch, dass du es nicht schaffst. Dein Sohn, deine Tochter ist rauschgiftsüchtig vielleicht oder dann hast keine Arbeit oder hast kein Geld, hast zu viel Arbeit wieder auf der anderen Seite, verstehst? Niemand soll sich überheben. Gott weiß, wie er uns klein hält. Auch das gehört zum christlichen Leben. Geh zu Josef, dem Zimmermann und diene ihm mal, mein Sohn. Und zu der Maria, zu diesem kleinen Mädchen. Geh zu ihnen. Geh in diese Familie und dort kannst du dich entfalten und entwickeln. Du siehst Jesus in uns, Jesus in unserer Familie. Er sucht nicht die großen Familien da, sondern die, die abgewirtschaftet haben, die bankrott sind, die pleite sind. Zu denen geht er. Wer Jesus nachfolgt und Jesus gehört, der geht Jesus und Vater. Und Jesus sagt, ich bin die Tür zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Er ist dieser Vermittler. Und dann wirst du zum Vater gehen, ohne dass du einen Bischof, Priester oder sonst noch jemand rufst, beten Sie bitte für mich. Du betest zu Jesus und du weißt, dort ist mein Fürsprecher. Und du wirst nicht hausieren gehen und Rundbriefe verschicken. Bitte beten Sie für mich und meine Frau und meine Kinder und mein Haus und mein Geld und meine Rindviecher. Verstehst? Nein, du betest selber. Und wenn du betest und wenn du Gebetsaufrufe machst, dann damit das Reich Gottes weiterläuft. Und ich sage Jesus, schau Paulus, wofür bittet er zu beten? Nicht, oh, damit ich aus dem Gefängnis rauskomme. Nein, dass ich Freudigkeit habe, das Wort Gottes zu predigen. Durch Jesus Christus gehörst du zu einer ganz neuen Rasse. Eine ganz neue Züchtung bist du, wenn du Jesus angehörst. Toll, finde ich. Ein neuer Mensch. Du entwickelst nicht zum Tier, sondern du entwickelst zum König. Du kommst von der Weide weg, wie dieser David, von der Weide weg und wirst gesalbt zum König. Und da siehst du noch gar nicht diese große Prozedur, aber du wirst gesalbt. Und wenn einer in deiner Familie gesalbt wird, dann ist die ganze Familie gesalbt. So war es immer so. Denn Isai und das ganze Haus, da sind auch die Brüder, ja, König im Geschlecht, weil einer gesalbt war. Wenn einer gesegnet wird in deiner Familie, bist du mitgesegnet. Deshalb freu dich, wenn die anderen gesegnet sind. Guck mal, Jesus kam in diese Familie und mehrere Geschwister waren Diener Gottes später, Apostel sogar und Evangelisten und sogar Vorsteher der Gemeinde in Jerusalem, dieser Jakobus. Wenn einer gesegnet ist, und deshalb genier dich nicht, gesegnet zu sein in deiner Familie, der Gesegnete trägt eine Last, glaub mir das, der Gesegnete trägt eine ganz schwere Last, denn nämlich er trägt die ganze Familie. Josef in Ägypten, er war gesegnet und er musste seine ganze Familie durchtragen. Den Pharao bitten, lasst mein Vater kommen und meine Brüder kommen. Können sie bei uns irgendwo wohnen? Man hätte sie auch in der Wüste schicken können. Nein, das beste Stück Land kriegen sie. Das Land Gosen. Du siehst also, Josef sorgt für das Überleben seiner Familie. Und Jesus kam zu uns Menschen, damit wir Menschen und die Menschheit überlebt. So. Jesus war bereit, alles zu opfern, alles zu geben. Er scheute sich nicht einmal vor dem Tod. Im Gegenteil, er hat sogar den Tod gesucht. Er wusste, nur über den Tod kommt Leben. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Und er wusste, ich muss sterben. Und er wollte sterben. Und er wollte am Kreuz sterben, nicht irgendwo im Bett am Kreuz. Das war sein Wille. Er starb für dich und mich, damit er nachher uns seinen Segen, seinen Sieg, seine Unsterblichkeit, seine Kraft zurücklassen kann, damit wir davon leben können. Er nimmt nichts in den Himmel. Er braucht es nicht. Dort ist alles bereit für ihn. Aber für dich und mich. So, er stellte sich in den Tod für dich und mich, damit wir leben sollen. Und jetzt sein Leben leben, so wie er gelebt hat. Irdisch und geistlich. Beides gehört dazu. Jesus lebte nicht nur irdisch in dieser Welt und nicht nur geistlich. Er hat beides verbunden. Und jetzt unser Auftrag ist, mit Gott zusammen das Leben zu meistern. Irdisch und geistlich. Er hat dem Tod den Stachel, diesen Giftzahn gezogen. Der Tod richtet bei uns nichts mehr Negatives aus, kann nichts mehr Negatives ausrichten. Der Tod hat verloren und du musst vor dem Tod keine Macht haben, keine Angst haben. Der Tod ist überwunden. Er ist ein überwundener Feind. Und jetzt nimm das, was Jesus dir geschenkt hat. Sterben müssen wir alle. Den irdischen Weg, den müssen wir alle gehen. Aber den geistlichen Tod, dafür sind wir nicht mehr bestimmt. Diese himmlischen Segnungen, die kriegte Jesus so. Aber die irdischen sind für dich und mich. So wie der Vater ihn gesegnet hat, mit allem, was er da gelassen hat. Er hat alles hier gelassen. Wie heißt es jetzt in Galater Kapitel 3, Vers 27? Und das auch für die Täuflinge und die getauft werden. Weißt du, deshalb ist die Taufe auch so wichtig. Ich betone die Taufe. Je mehr ich auf die Taufe zuarbeite, desto größer wird mir die Taufe, diese Bedeutung der Taufe. Also, wer nicht getauft ist, der sollte heute ins Wasser springen. Lieber heute wie morgen. Du weißt nicht, ob du es morgen noch schaffst. Da heißt es in Galater 3, Vers 27, denn ihr alle, gilt für alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Ihr, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Du hast durch die Taufe Christus angezogen. Du musst vorstellen, alles, was Jesus zu bieten hat, alles, was er dagelassen hat, hast du durch die Taufe angezogen. Wir sind begraben und auferstanden und wir haben Christus angezogen. Beim Rauskommen haben wir Christus angezogen. Das ist die biblische Taufe. Wichtiger, als du denkst vielleicht. Es ist nicht nur bespritzt werden. mit Wasser. Das ist Segnung, kann ich sagen, aber mehr nicht. Und Jesus sagt, lasse die Kinder zu mir kommen, solches ist das Reich Gottes. Kinder gehören in den Himmel, so oder so. Die können sich nicht pro oder contra entscheiden. Nein, sie sind Gottes Gabe, Gottes Geschenk, bis sie sich selber entscheiden, links und rechts. Gut oder schlecht. So, alle, die auf Christus getauft sind, haben Christus angezogen. Die Taufe ist Persönlichkeitswechsel. Verstehst du das? Da beginnt die neue Züchtung, die neue Rasse, die neue Familie, das neue Volk Gottes. Ist eine Daseinsveränderung. Du bist nicht mehr Bürger dieser Welt, sondern jetzt bist du beides miteinander vermischt. Kind Gottes und Menschenkind. Was Jesus ja auch vorher. Vorher war Jesus nur Mensch. Und erst nach der Taufe ging die Sache los. Die Versuchung zuerst einmal, die Bewährung in der Wüste. Und Bruder und Schwester, nach der Taufe beginnt die Bewährungszeit. Entweder fällst du durch oder du bewährst dich. Und die meisten fallen durch. Und ich sage auch warum, weil sie nicht konsequent sind. Weil sie nicht konsequent sind. Aber die Taufe ist ein Persönlichkeitswechsel. Es war ein Gehorsamschritt auf der einen Seite, aber hat eine riesige Auswirkung auf unseren Alltag, auf der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und die unsichtbare Welt schaut, machst du wirklich ernst? Oder wolltest du nur getauft werden, damit du auch dich jetzt als Christ schimpfen kannst? Es geht nicht darum, dass du nur dich als Christ schimpfen kannst, sondern dass du auch wirklich Christ sein kannst. Dass du jetzt deinen Beruf, deinen neuen Beruf ausüben kannst. Jetzt kommst du aus dem Wasser und jetzt beginnst du deine Würde auszuleben. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was hat Jesus Großes getan? Bei der Taufe noch gar nichts, er war nur Gott nur gehorsam. Und jetzt, der Vater anerkennt ihn. Und jetzt beginnt eine ganze Lawine zu rollen. Und die Taufe zeigt dem Teufel unmissverständlich, das Menschenkind gehört jetzt Gott. Ist Gottes Eigentum, gehört zum Reich Gottes. Im Psalm Kapitel 16, Vers 5 und folgende Verse. Du Herr bist alles, was ich habe. Du gibst mir alles, was ich brauche. Das finde ich toll. Du bist alles, was ich habe und du gibst mir alles, was ich brauche. Geht weiter, in deiner Hand liegt meine Zukunft. Was du mir gibst, ist gut. Und was du mir zuteilst, das gefällt mir. Und das beginnt jetzt anzunehmen, alles aus der Hand Gottes anzunehmen. Und zu sagen, ja, Vater, Luther übersetzt diese Stelle so, der Herr ist mein Gut und mein Teil und du erhältst mir mein Erbteil. Mein Nachlass. Den Nachlass, den Jesus hier zurückgelassen hat. Alles, was er hier zurückgelassen hat, das ist unser Nachlass. Das haben wir hier in der Bibel, das sollte man jetzt aufarbeiten, diesen ganzen Nachlass. Er hat eine ganze Menge zurückgelassen. Du und ich, wir sind Jesu Nachlassverwalter. Versteht ihr, was das ist? Ich werde nie vergessen, halt in den Marienfelde, da hinten auf dem Friedhof, Heidefriedhof, eine Beerdigung, und da ist ein Nachlassverwalter. Der sitzt hinten und guckt ganz genau, dass der Pastor das alles sagt und macht, was im Testament steht. Und natürlich auch später, was, dass die Erben das kriegen, was denen zusteht. Nachlassverwalter, der sitzt drin. Der redet mir nicht ins Wort, aber der will gucken, ob das genauso gemacht wird. Wie abgemacht, wie versprochen oder wie man Gelübde abgelegt hat. Wir sind also Nachlassverwalter Gottes. Wir müssen damit sorgen, dass das, was Jesus richtig gegeben hat, richtig eingesetzt wird, dass wir richtig behandeln die Sachen, das optimal verwenden, dass wir das Ziel damit erreichen. Nachlassverwalter, das, was er hier im Evangelium zurückgelassen hat, das ist mein Leib und mein Blut. Das ist ein Stück vom Abendmahl. Mein Leib, mein Leben, meine Kraft, meine Gesundheit. Das gebe ich euch. Stückweise, immer stückweise. Irgendwann ist der ganze Leib aufgezehrt. Stell dir mal vor, 100 Jahre zum Abendmahl. Da wird bestimmt schon ein ganzer Matzen aufgegessen sein. Mein Leib. Und jedes Mal vergegenwärtigen uns, das ist Jesus. Sein Blut, seine Kraft, sein Leben. Und im Blut ist das Leben. So, dass wir richtig am Reich Gottes teilnehmen, seine Segnungen richtig genießen. Auch das gehört zum Nachlass, dass das alles, was er uns versprochen hat, auch empfangen. Du sollst die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben. Das ist dein Erbteil. Habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen? Wir sollten nach dem Geist Gottes streben, jagen, suchen, empfangen. Du bist Jesu Nachlassverwalter. Gott hat dich dazu bestimmt und der Heilige Geist befähigt dich jetzt, dass du das richtig umsetzt. Eines der großen Nachlässe Jesu, was er zurückgelassen hat, ist Liebe. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Zuerst mal Gott, aber da wollen wir darüber nicht reden, das machen wir automatisch, denke ich wenigstens, hoffe ich. Aber deine Nächsten wie dich selbst. Wie möchtest du geliebt werden? Wie möchtest du verstanden werden? Wie möchtest du ankommen? Wie möchtest du angenommen werden? Und wir sollen die Liebe verteilen. Einander dienen, wie er uns gedient hat. Einander unterstützen, wie er uns unterstützt hat. Einander ermutigen, wie er die Leute ermutigt hat. Einander fördern. Sogar den Judas, den hat er auch gefördert. Dem sogar die Kasse anvertraut. Er hat ihn gefördert. Diese Liebe verteilen, das ist jetzt Nachlassverwaltung. Dass wir zueinander stehen, einander verteidigen, wenn es sein muss. Nein, über meine Schwester, meinen Bruder lasse ich nichts kommen, auch wenn die nicht vollkommen sind. Weißt du, einfach, ich stehe zu ihm. Jesus sagt, wir sollen unser Leben sogar für unsere Brüder und Feinde sogar lassen. Und er hat eine ganz große Liebe uns gezeigt, indem er sein Leben für uns ließ, als wir noch gottlos waren, Heiden waren. Mit dem Nachlass Jesu müssen wir Gott zufriedenstellen. Vater, tun wir alles, was uns dort im Testament vermacht worden ist? Erfüllen wir das? Machen wir das gut? Machen wir das richtig? Oder so Larifari, oberflächlich heute nicht, aber morgen vielleicht doch. Tun wir das von Herzen und mit Freuden und gerne? Ist ein großer Unterschied, ob ich was mache oder ob ich vom Herzen was mache und gerne mache und mit Freuden mache. Der ganz große Unterschied, ob ich das aus Liebe mache. So viele sind fromm, aber aus welchen Gründen? Nur wegen Vorteil? Ja, damit ich nicht krank werde, damit ich sterbe, damit ich, wenn ich sterbe, in den Himmel komme. Nachlassverwalter. Weißt du, die ganzen Nachlassverbindlichkeiten müssen erledigt werden. Und Jesus gab uns ganz konkrete Anweisungen. Tun wir das? Eine der Anweisungen war, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Eine andere Anweisung war, und tauft sie und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Auf Kranke sollt ihr die Hände legen. Ja, aber ich bin nicht befugt, bin nicht ordiniert. Wo hat Jesus das gesagt, dass du ordiniert werden musst? Er hat gesagt, die da glauben. Und wenn du das nicht tust, dann glaubst du nicht. Dann sonst würdest du tun. Die da glauben, werden auf Kranke Hände legen. Die da glauben, werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn du noch nicht in neuen Sprachen sprichst, liegt es nicht an Gott, sondern an deinem Glauben. Du glaubst nicht, wie du glauben solltest. Und dann, wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn du durch Umweltgifte vergiftet bist und dein Körper kaputt dadurch ist oder durch die ganzen Medikamente oder was sonst doch, alles, was du konsumierst, wenn du da kaputt bist, dann glaubst du nicht richtig. Denn richtig, dass wenn wir richtig glauben, werden diese Dinge bei uns keine Wirkung haben. Da trinkst du und scheidest wieder aus. Verstehst du? Aber bei uns, wir haben nicht den richtigen Glauben. Das bleibt alles hängen bei uns. Wenn du Jesus in dir hast, verinnerlichst du Jesus und Jesus reinigt deinen Körper. Jesus heiligt deinen Körper. Jesus segne deinen Körper, dass das dich verdaut, nicht umsetzt, nicht aufnimmt. Ich will nur auch was Thema Gesundheit ist. Wir haben hier einige Nachlässe von Jesus, was wir tun sollten. Ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Da rufst du zuerst Notarzt oder die Feuerwehr. Aber lass uns zuerst mal Gott rufen. Wer wirklich das Erbe Jesu angenommen hat, der lebt in einer Beziehung zum Erblasser. Er lebt in einer Beziehung, stand in einer Beziehung zu diesem Erblasser und er weiß, das wollte Jesus so haben und das werde ich auch so tun. Und es reicht nicht nur, Jesus zu kennen, nur ein bisschen so, ja, ich habe auch mit ihm mal gesprochen, telefoniert. Nein, Beziehung ist viel, viel mehr als nur mal so ein bisschen mit Christus sprechen und plaudern. Ihm mal ein bisschen zuhören, in einer seiner Versammlungen gewesen sein, von seinem Brot gegessen haben mal. Oder mal geheilt worden sein, sich mal für ihn interessiert zu haben, für ihn etwas vielleicht getan haben. Die typischen Aufgaben eines Nachlassverwalters ist, dass er ein Verzeichnis aufstellt, sich zuerst mal sich Gedanken macht, was hat der alles gehabt? Was lässt er zurück? Und du solltest dir Gedanken machen, was hat der liebe Heiland mir alles zurückgelassen? An guten Taten, Segnungen, Vorteile, Nachteile auch, das gehört auch noch dazu. Und wir sind zuständig, unser Nachlassverwalter ist zuständig, dass alle Rechnungen bezahlt werden. Die Miete, die Versicherung gekündigt werden. Der Nachlassverwalter muss einige Kosten aus diesem ganzen Bestand der Erbmasse bezahlen. Und das sind deine Verpflichtungen, das sind deine und meine Aufgaben hier. Deshalb sind wir hier auf dieser Welt, damit wir den Nachlass Jesu verwalten, dass das Reich Gottes gebaut wird. Das ist dein und mein Anliegen. Oder Reich Gottes kostet Geld. Glaub doch nicht, dass ich hier umsonst wohne. Dass Strom gratis gibt für uns. Dass wir Wasser umsonst haben, Toilettenpapier umsonst. Oder sonst was. Wir haben nichts umsonst. Wir müssen bezahlen. Aus der Erbmasse. Wir nehmen und wir geben. Und deshalb, das Reich Gottes wird finanziert durch Opfer und Spenden und Zehnten und was auch immer ist. Weißt du, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Wir dienen einfach, ohne zu berechnen, denn wir wissen, unser Lohn kommt vom Vater, aber wir müssen hier die ganzen Rechnungen bezahlen. Und nicht, das ist manchmal nicht billig. Räume müssen angemietet werden, Gäste müssen bewirtet werden, Diener Gottes müssen versorgt werden. Die Botschaft Jesu muss sich weiter ausbreiten. Das ist unsere Sorge, dass es passiert, wie auch immer. Das sind alle Mittel recht. Umsonst gibt es nicht. Nicht mal der Tod ist umsonst. Verstehst? Nicht einmal der Tod ist umsonst. Das kostet deine Beerdigung, kostet Haufen Geld noch. Reich Gottes hat seinen Preis. Nachlassverwalter. Weißt du, ich dachte auch, es ist alles umsonst. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr weitergeben. Aber das sind die geistlichen Dinge. Umsonst haben wir das Geistliche bekommen. Aber das Irdische, das Materielle, muss ich bezahlen. Und manchmal muss ich sogar draufzahlen. Ich werde nie vergessen, als ich die ersten Monate, anfing zu predigen. Ich musste selber die Miete bezahlen, weil die Gemeinde nicht in der Lage war, die Miete zu bezahlen. Und das muss ich selber zahlen, aus meiner eigenen Tasche, aus meinem Ersparten. Manche denken, ja, man dient Gott, umsonst habt ihr empfangen. Ja, ich habe die Gnade umsonst bekommen, ich habe Vergebung umsonst bekommen, ich habe den Frieden umsonst bekommen, die Heilsgewissheit umsonst bekommen. Das kann ich nicht kaufen. Aber alles andere drumherum, das Menschliche, das Irdische, das, was in Nazareth alles passiert, das musste der Herr Jesus selber bezahlen. Und sein Ziehvater Josef. Reich Gottes wird mit enormen persönlichen Opfern gebaut, in aller Liebe. Wer kein Opfer bringt, der wird das Reich Gottes nie bauen können. Manche haben sogar mit dem Leben bezahlt, Reich Gottes, bauen mit als Märtyrer. Denn es geht an der Substanz, wenn du anfängst, das Erbe zu verwalten, das du jetzt angenommen hast und akzeptiert hast. Gerettet sein gibt Rettersinn. Wenn du aus der Sünde, aus dem Patsch herausgekommen bist, dann musst du helfen und den Menschen dienen, so wie dir gedient worden ist. Leute haben für dich gebetet, dass du überhaupt hierher findest. Hat man eingeladen und einen Abschleppdienst eingerichtet. Bis du endlich da warst. Und dann mit so einem Netz muss man dich halten, weil du gerne ausbrichst. Verstehst du? Das sind Leute, die alle beteiligt sind irgendwie an der ganzen Geschichte. Wir verwalten das Erbe Jesu und machen das besser daraus, so gut wie es geht. Wir wollen, dass ja alles Könige mal wird. Dass alle Priester werden. Jesus hinterließ uns seine Pläne, seine Ideen, sein Konzept, seinen Willen, seinen Auftrag. Und jetzt heißt, macht ihr was da draus. Er macht nicht alles für uns. Gott hat Steine uns zurückgelassen, aber wir müssen jetzt die Steine zu einem Haus bauen. Er hat uns Korn zurückgelassen und wir müssen jetzt das Korn mahlen und Brot backen. Er hat uns so vieles das natürliche Leben zurückgelassen und wir müssen aus dem was machen, uns was einfallen lassen, von nichts kommt nichts. Er hinterließ sein Vermögen und ich meine nicht nur Geld, seine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, das Irdische, das Sichtbare, uns zwei Hände. Danke Gott, solange du zwei gesunde Hände hast, zwei gesunde Füße. Gott hat uns unseren Willen zurückgelassen und unser Wille wird durch die Liebe Gottes geheiligt, gereinigt, dass du nur das Gute willst und nicht das Tierische. Nur haben, 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 haben und nur den Bauch füllen, das Tierische. Weißt du, ein Tier kannst du halten nur mit dem Futter. Nur mit dem Futternapf. Du musst nur herlaufen und der läuft dir nach, wo du hingehst. Aber es geht nicht nur um seine Bedürfnisse zu befriedigen, dass wir nur uns unseren Bauch füllen. Und in meiner Bibel heißt es, bei vielen, bei Kreta natürlich besonders, ihr Gott ist ihr Bauch. Viele leben nur fürs Essen und Trinken. Und denken schon in aller Herrgottsfrühe, was werden wir heute zum Frühstück nehmen, zum Mittagessen und zum Abendessen. Und dann denken schon für den nächsten Tag, ständig nur ans Essen denken. Aber das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, heißt in meiner Bibel, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wir sollten anfangen, auch über das Essen uns zu freuen. Über wenig Essen, über viel Essen, egal wie viel. Jesus hinterließ uns den Heiligen Geist. Nehmt Empfang, den Tröster. Und mit dem Heiligen Geist kannst du sehr viel machen. Sehr viel. Du nimmst es und nimmst es, siehst es, das ist nicht ein Stück Brot, da ist nicht nur etwas gebacken, sondern da steckt so viel Arbeit. Überleg einmal, wie viel Arbeit in so ein Stück Brot steckt. Da ist der Müller beteiligt, da ist der Bauer beteiligt, da sind so viele Leute beteiligt, bis du eine Handvoll Brot in der Hand nimmst. Und dann der Bäcker und dann der Verkäufer, der dir das Brot rübergebracht hat, wie viel haben dran gearbeitet, damit du eine Handvoll Brot genießen kannst. Und da dankst du Gott, Herr, ich danke dir für all die Menschen, die hier gearbeitet haben, ein Stück Brot, dass es zu mir gekommen ist. Wir sollen dankbar werden in kleinen Dingen. Jesus hat, und alles Vergeistlichen. Jesus hat alles vergeistlicht letztendlich, hat Gleichnisse gesprochen. Alles in Gleichnisse. Und er sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen war. Nein, das war ein Stück Brot. Aber er nimmt es als Symbol. Er vergeistlicht, verdeutlicht das. Er setzt es rum und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer mich aufnimmt, der nimmt den Vater auf, den Sohn, den Heiligen Geist. So, 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Er wurde reich. Erst als er zu Hause ankam, bei Gott im Himmel, dort war er wieder Hülle und Fülle. Aber hier hat er in Armut gedient, um uns diese Möglichkeiten zu schenken, zu schaffen, damit wir mit diesem Reichtum umgehen. Guck mal, den Reichtum des ganzen Universums hat er uns hier zurückgelassen. Mach was draus. Mach aus deinem Leben draus. Jesus war reich und Jesus hat gezeigt, wie man aus nichts was macht. Jesus hat immer genug gehabt. Er lernte, in allem genügsam zu sein. Ich denke nur an die Speisung von 5000. Jesus war sehr reich. Er sagt seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und die berechnen, wie viel Geld sie in der Kasse haben. Die waren nicht arm. Denn Jesus hat Veranstaltungen durchgeführt, so irdische Veranstaltungen, wie wir hier diese machen, und hat genug Geld gehabt, letztendlich. Aber es war kein Bäcker weit und breit. Wo sollen sie so viel Brot kaufen? Und das ist, was die Jünger sagen, nicht, dass wir nicht genug Geld haben, sondern wo sollen wir kaufen? Und in unseren Verlegenheiten, da offenbart sich Gott. Und da lernt man, das Göttliche hier einzusetzen. Da war kein Bäcker weit und breit. Und dann sagt Jesus, ja, was habt ihr? Wir haben nur 5 Brötchen und 2 Fische. Okay, dann hat er diese 5 Brötchen genommen und die 2 Fische und dann hat er die 1000 gespeist, weil kein Bäcker weit und breit war, nicht da war. Er hatte die Mittel gehabt, hätte gehabt, aber keine Gelegenheit. Und das ist, wo Gott uns einsetzt oder bei uns einsetzt, wo Jesus sich entfaltet, wenn es keine Gelegenheit ist. Weißt du, du bist in Not und du kommst nicht aus der Patsche raus. Du kannst, wenn Gott will, sogar auf dem Wasser gehen. Aber das muss die Not so sein, dass es nötig ist und dass kein anderer Weg mehr da ist, keine andere Möglichkeit mehr da ist. Und du musst noch dort und dorthin. Guck mal, Paulus hat ein paar Mal Schiffbruch erlitten, bis er an sein Ziel kam. Und er kam immer wieder durch. Wie viele sind ertrunken bei den Schiffbrüchen? Und er kam immer wieder durch. Wenn Gott will, dass du nach Rom kommst, kommst du nach Rom. Wer der will. Aber musst du das unbedingt? Verstehst du das? Die Frage ist, musst du das? Für Paulus war ein Muss, weil Als er berufen wurde, hat Gott zu ihm gesagt, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug für Israel, für die Könige und so weiter. Und er wird überall hingehen und er wird es schaffen. Er wusste das ganz genau, das wird passieren. Und ich muss nach Rom kommen, egal wie. Es hätte auch anders sein können, wie er nach Rom kommt, aber das ist jetzt der Weg gewesen. So, Jesus war reich, aber er hat immer nur dann Übernatürliches eingesetzt, als alles andere nicht mehr ging, nicht mehr half, nicht mehr möglich war. Er war sehr reich, aber das, was er konnte, hat er selber bezahlt. Er hat einen guten Anzug gehabt, ein Zweireiher, würde ich heute sagen, da sogar die Kriegsknechte darüber gewürfelt haben. Der hat wenig gehabt, aber gute Sachen gehabt. Und das waren so gut, dass sie sagten, das können wir nicht teilen. Das ist so gut gewebt und so gut verarbeitet. Das ist einmalig, also das wird nicht zerteilt. Wir würfeln, wer das kriegt. Ich denke nur an eine andere Geschichte. Da kommen Leute und sagen, jetzt bezahl deine Kirchensteuer oder deine Tempelsteuer. Und da hat er kein Geld dabei gehabt in dem Moment. Dann sagte zu seinem Petrus, du bist ja Fischer, hast gute Erfahrung, wirf einen Haken aus und den Fisch, den du fängst, ja den ersten Fisch, dann machst das Maul auf, in diesem Maul wirst du einen Drachmen finden. Und dann bezahlt es für dich und mich. Also es keine Möglichkeit war. Du siehst, Gott hilft immer nur auf Notsituationen. Deshalb heißt auch immer wieder, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Die Frage ist, wenn du betest, musst dich auch immer wieder fragen, ist die Not wirklich so groß? Ist das die Not? Brennt mein Haus? Solange mein Haus nicht brennt, warum muss die Feuerwehr kommen? Das ist sogar strafbar. Belästigung. Aber so belästigen wir Gott manchmal. Es brennt. Aber du hast vielleicht Fieber. Das ist alles, wo es brennt. Aber sonst nicht. Jesus war reich. Er hat aber diesen Reichtum nicht einfach stehen gelassen, das sparen wir das Geld lieber. Nein, er hat es eingesetzt und erst als er nichts mehr hatte, dann, Vater, lass den Fisch dort auftauchen mit diesem Drachen. Er wurde arm, verzichtet und uns gezeigt, so macht man in Notsituationen. Man tut, was man kann. Und das andere überlässt man Gott, was du nicht mehr kannst. Und es gibt Situationen, wie wir manchmal mit unserem Latein am Ende sind, da weiß der Doktor nichts mehr, da weiß der Richter nichts mehr, da weiß der Rechtsanwalt nichts mehr, da weiß der Pastor nichts mehr, da weiß der Seelsorger nichts mehr. Herr, gib uns Licht hier, damit wir am Ende des Tunnels noch Licht sehen, damit wir hier rauskommen, irgendwie aus diesem Dickicht. Alles, was Jesus zurückließ, das war das Irdische, so macht man's, Leute. Er hat uns gezeigt, vorgelebt, er war sehr natürlich, sehr menschlich. Er war nicht bigottisch. Ich bin der Herr Jesus. Nein, er war total an Gebärden, wie ein Mensch erfunden, heißt es in meiner Bibel. Aber er hat die Salbung gehabt, den Geist Gottes. Und dass er dann erst im richtigen Moment einsetzte, wo es einsetzen sollte. Und sonst trieb er die Dämonen mit Worte aus. Satan, fahr aus, du Lügengeist. Hat die Leute angeguckt und sie entlarvt und gesagt, du, das stimmt nicht, was du da erzählst, das ist Lüge. Und plötzlich hörte die Lüge auf. Manche denken, Dämonen austreiben, das ist Geschrei und Gequietsche und dass man schäumt. Nein, das ist zur Vernunft kommen. Dämonen sitzen im Kopf. Und Dämonen sind Geister, die uns verwirren, durcheinander bringen, uns abhängig machen. Und ein Dämon verliert seine Kraft, seine Macht in dem Augenblick, wo er entlarvt wird. Wie heißt du? Verstehst du? Und Dämonen erzählen natürlich, dass sie, wir sind viele. Vergiss es. Wir sind viele. Die sind große Angeber. Und alles, was Dämonie ist, hat irgendwo mit Angeberei zu tun. Im positiven oder im negativen Sinn. Ich kann nicht, ich schaff's nicht, es geht nicht. Verstehst du? Das ist auch Dämonie. Dass der Teufel dir sagt, du kannst nicht, du schaffst nicht. Oder dann die andere Seite, die Opposition, ach, wir sind viele. Verstehst du? Angeberei, sowohl als auch. Ich werde es nie vergessen, ich mache einen Hausbesuch im Schwaben. Gott segne die Schwaben. Ich mache im Schwabenland Hausbesuch und dann macht die Hausfrau auf, aber die sucht immer noch die Schürze. Da sage ich, Schwester, wofür brauchst du die Schürze? Weißt du, ich dachte, wenn der Pastor kommt, dass ich an der Arbeit erwischt werde, bei der Arbeit. Verstehst du? Manche Leute wollen nur glänzen mit der Schürze, dass sie arbeiten sind, also dass sie was tun. Angeberei. Verstehst du? Ich kam nicht zu sehen, wie sie arbeitet. Ich wollte sie mal nur besuchen. Aber schnell, meine Schürze, Entschuldigung, ich habe meine Schürze nicht gefunden. Da sage ich, wieso denn das? Angeberei. Man ist demütig, man arbeitet und was weiß ich. Jesus war ganz normal, kein Angeber. Ich bin Sohn Gottes. Ich bin der Messias. Ich bin der Auserwählte. Der Berufene Gottes. Nix. Der hat nirgendwo etwas von diesen himmlischen Sachen gesprochen. Er war es. Und Geschwister, es ist ein großer Unterschied, ob wir darüber reden oder ob wir wirklich sind. Und dazu brauchen wir die Salbung, damit wir das verwirklichen können, was Gott in unserem Leben geplant hat, dass wir geöffnete Augen bekommen für die Dinge, was da los ist, dass wir mit der ganzen Angeberei positiv und negativ aufhören. Und sobald wir sehen und erkennen die Dinge, haben wir den Durchblick und die Dinge sind nicht mehr so schlimm, so dramatisch. Manchmal übersteigen wir das alles. Der Teufel übertreibt es, sowohl nach oben wie nach unten. Wir sehen und erkennen. Und da beginnt der Reichtum Jesu zu fließen, der Reichtum Gottes zu fließen. Das ist der Nachlass. Ich sehe plötzlich Dinge, die der andere vorher gar nicht gesehen hat. Ich sehe meine Möglichkeiten und ich sehe meine Ohnmacht. Und wenn ich meine Ohnmacht erkenne und sage, oh Herr, das ist gut, dass ich ohnmächtig bin. Bin ich schwach, dann bin ich stark, sagt der Apostel Paulus. In Johannes 7, Vers 38 sagt Jesus, wer an mich glaubt, hör zu, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, hier, die Bibel, das Neue Testament und das Alte Testament, Jesus ist auch im Alten Testament durchweg, auf jeder, fast jeder Seite, in jeder Prophetie. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nicht wer sich ausdenkt und wie die Kirche ihn predigt. Oder die Leute ihn predigen. Nein, wie die Schrift sagt, wie er sich offenbart hat durch die Propheten. Die Überlieferung liefert dir das Leben Jesu. Die Überlieferung führt dich zu den Quellen Gottes heran. Verbinde dich mit ihm. Die Überlieferung. Ja, Herr, du hast recht. Du hast recht. Und in dem Moment, wo du Gott recht gibst, hat er Zugang zu dir. Wirkt er in deinem Leben. Und dann begreifst du den Nachlass. Das hat er für mich zurückgelassen, schriftlich, schwarz auf weiß. Die Fülle ist jetzt vorhanden, Halleluja. Deine Erkenntnis ist es, was den Himmel in dein Leben hineinbringt. Und beim Glauben geht es nicht um intellektuelles Wissen und Verstehen von irgendwelchen Sachen. Nein, der Heilige Geist offenbart das. Das ist die Salbung. Du erkennst Jesus. Das ist mein Heiland. Und beim Glauben geht es nur um die persönliche Zustimmung, nicht, dass du alles verstehst. Ich muss euch ehrlich sagen, ich verstehe das meiste nicht in der Bibel. Bin ehrlich, kenne aber meine Bibel sehr gut. Verstehst du? Ich verstehe nicht vieles nicht. Aber das Bekenntnis zu Jesus ist, was Jesus in mein Leben hineinbringt. Die Taufe, du bekennst dich öffentlich zu Jesus. Ich muss sterben und er muss zunehmen. Die Erkenntnis und das Bekenntnis Jesu ist der Schlüssel zum Leben Jesu. Wer mich bekennt vor den Menschen. Und deshalb, wenn du schwach bist, bekenn Jesus irgendwie. Klebt, wenn du nicht anders kannst, dann mach so ein Einsteckerpapier in der Hosentasche und sag, ich liebe Jesus. Und dann lauf durch die Stadt. Wenigstens ein Bekenntnis, wenn du schon feig bist, zu vorne so ein Etikett zu tragen. Dann trage es wenigstens hinten auf der Hose. Oder irgendwo am Fahrrad. Oder irgendwo am Auto. Ich liebe Jesus. Wer mich bekennt, zu den Menschen, den bekenne ich auch von meinem himmlischen Vater. Das ist entscheidend. Bekenn bei deinem Chef und deiner Chefin Jesus. Und du wirst merken, was da passiert. Was für eine Auswirkung das ist. Da werden sie womöglich sogar geisterlos. Die fangen an zu schimpfen. Plötzlich werden sie womöglich zornig, wütend und ärgerlich. Aber du bleibst ruhig. Da musst du nämlich dann dich bewähren in der Situation. Weißt du, wenn die Leute ärgerlich werden, musst du dich bewähren. Stille sein, stille sein, stille sein. Johannes, stille sein, ganz still sein. Lass die sich, geh nicht aus dem Häuschen, bleib im Häuschen. Guck nicht zum Fenster raus, mach die Jalousie zu. Ruhig bleiben. Wenn andere toben, schimpfen, wüten, spucken, Stille sein. Die intellektuelle Erkenntnis ist immer nur Stückwerk. Du verstehst, aber da ist wieder das Licht weg. Du begreifst doch nicht letztendlich, um was es ging. Aha, da war was, aber was ist es genau? Du möchtest genau die Ursache finden. Du wirst den letzten Grund, den Urgrund nie ergründen. In Hosea Kapitel 6, Vers 3. Hosea 6, Vers 3. Darum alles, was wollen wir tun, um ihn, den Herrn, zu erkennen. Tu es einfach. Und je mehr du die Sache tust und verwirklichst und umsetzt, umso mehr erkennst du den Herrn. Da ist Gott dabei. Gott spielt mit. Hosea 6, Vers 3. Da spielt Gott mit. Da arbeitet Gott mit. Da wirkt er mit. Und dann heißt es weiter, alles wollen wir tun, um den Herrn zu erkennen. Wir müssen was tun, von nichts kommt nichts. Nur noch sich hinsetzen, Bücher wälzen, Lexikon oder was weiß ich, googeln, das kommt nicht, da kommt es nicht so weit. Wir müssen tun, das, was wir von Gott wissen. Und du weißt vielleicht wenig, nicht viel, aber gebrauche dieses Wenige, dieses Etwas, diese leeren Wasserkrüge oder was du hast, gebrauche das Wenige, das bisschen Funken. Und lass es arbeiten. Da lese ich hier weiter, Hosea 6 noch. So sicher wie morgens die Sonne aufgeht und im Herbst, im Frühjahr der Regen die Erde tränkt, so gewiss ist, dass der Herr uns dabei helfen wird. Wenn wir das tun, Gott wird uns helfen. Während sie hingingen, wurden sie geheilt. Manche werden nie geheilt, weil sie nicht regelmäßig in die Versammlung kommen. Nur als Beispiel. Ich habe eines festgestellt, Gott heilt uns, Gott berührt uns in so einem Heilungsgottesdienst, aber dann müssen wir kontinuierlich selber innen drin heilen. Immer wieder neu motiviert werden. Immer wieder das Wort Gottes essen. Dein Wort ist meine Speise. Und trinken aus der Quelle. Es ist so wichtig. In Hosea Kapitel 4, Vers 6, da heißt es, mein Volk läuft ins Verderben oder geht zugrunde, weil es den richtigen Weg nicht kennt. Wer Jesus nicht erkennen will, bewusst, nicht sehen will, nicht annehmen will, nicht akzeptieren will, nicht würdigen möchte, ihn verschmäht, so wie die Juden, ihn ablehnt, der geht ins Verderben. Und dann kam der Titus und hat Jerusalem zerstört. Und allein in dieser Zeit, als Jerusalem fiel, 1,2 Millionen jüdische Bürger fielen. Sogar, dass das Blut bis zum Hals den Pferden an bestimmten Stellen stand. Sie wollten es nicht. Und wenn wir Jesus, so wie er sich uns präsentiert, ich sage, wie er sich uns präsentiert, nicht wollen, nicht unser Jesus, so wie wir gerne hätten, so einen Heiligen, Kirchenfürsten, nein, Jesus war ein Diener, ein Knecht. Und er sagt, der Jünger ist nicht größer als der Herr. Er hat gedient und so weiter. Wenn wir Jesus nicht so nehmen, wie er ist, wir werden in unser Unglück rennen, in unser Verderben. Deshalb mit Jesus übereinstimmen, wie er sich uns präsentiert. Darf ich sagen, wie Jesus sich manchmal präsentiert? Er steht als Bettler um die Ecke. Begegnet uns manchmal ganz unscheinbar als ein hilfloses Wesen, als ein Baby. Er präsentiert sich uns ganz anders, als wir uns vorstellen, der Herr Gott ist da. Nein, er ist als Diener, als Knecht, als Sklave. So kommt er zu uns. Und er nützt uns nicht aus. Weißt du, viele Leute würden uns ausnützen. Kannst nicht mir eine Spende geben. Kannst mir nicht helfen. Kannst das nicht. Nein, wir müssen von Gott geführt und geleitet sein und sehen, da ist Jesus. Pass auf. Nur verkleidet. So wie der Teufel sich verstellen kann und zum Tier werden kann. Der Antichrist, der falsche Prophet, so kann Jesus sich auch uns offenbaren. Da kommt er in so eine Würde, so eine Atmosphäre, in so einem Gefühl. Du, das ist kein gewöhnlicher Mensch, dieser Mensch. Obwohl es eine ganz einfache Frau, ganz einfacher Mann ist, aber es ist was Ungewöhnliches. Da strahlt was aus. So, durch die Taufe wirst du im Bund mit Gott kommen, hast dann plötzlich ungehinderten Zugang zu dem Nachlass Jesu und du siehst die Menschen und der Herr Jesus sah die Menschen, was sie dachten. Interessant. Und das gehört zum Nachlass Jesu, dass du den Geist der Erkenntnis hast, weil du dich selber kennst. Und die Erkenntnis kommt nicht durch Studium von Psychologie. Die beste Art von Psychologie studieren ist, studier dich selber. Wenn du dich selber kennst, kennst du alle Menschen. Denn alle Menschen sind aus dem gleichen Holz geschnitzt wie du und ich. Da ist nur 1%, was ein bisschen anders ist. Aber sonst, wenn du dich kennst und wer, und das ist Jesus, wusste, was in den Menschen ist. Die sind alles nur Schwätzer. Die tun doch nicht. Die wollen ja nur bedient werden. Die wollen nur gesegnet werden, befreit werden vom Joch der Römer. Aber die sind drin, innen drin Sklaven durch und durch. Schlimmer wie die Heiden. Erkenne dich selbst, Mensch. Das gehört zu der wahren Erkenntnis. Erkenne dich selbst, wer du bist. Und dann kennst du plötzlich Jesus und Gott und weißt, was Gottes Wille und Gottes Plan für dein Leben ist. Die Taufe, noch einmal für die, die getauft werden. Durch die Taufe bist du für ewig und für immer mit Jesus verbunden. Auch wenn du manchmal lau und träge wirst. Und das werden wir alle durch. Mal, wir werden mal schwach. Alle machen Kinderkrankheiten durch. Und manchmal sogar große Krankheiten, schwere Krankheiten. Und das ist normal. Aber wir sind Kinder Gottes. Wir sind erlöst worden durch Jesus Christus. Und wir haben einen Bund, einen Vertrag von Gott aus bestätigt. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus in uns. Und da passiert einiges. Ich lese noch ganz schnell 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Alles ist uns geschenkt. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr Anteil habt und bekommt an der göttlichen Natur oder teilhaftig werdet der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde dieser Welt. Da ist was passiert mit der Taufe. Du bist entronnen. Du bist bei der anderen Firma beschäftigt. Du hast Anteil an den Segnungen Gottes. Du hast Jesus erkannt, erlebt, erfahren und durch die Erkenntnis Jesu, die sind alle Verheißungen geschenkt. In 1. Petrus, durch die Erkenntnis bekommst du Einsicht zu den Wahrheiten Gottes, zu den Realitäten des Lebens. 1. Petrus, weiß ich selber jetzt nicht, bei meiner nächsten Seite. Erst irgendwo in 1. Petrus muss man das ganze Buch durchlesen. So, durch ihn sind uns alle Verheißungen geschenkt, haben wir Einsicht in Jesu Werk, in Jesu Sache, erkennen wir, dass wir nur leere Gefäße sind und die müssen jetzt gefüllt werden durch den Heiligen Geist. Wir haben jetzt Verheißungen und wir werden jetzt teilhaftig der göttlichen Natur. Stell mal vor, du wirst teilhaftig der göttlichen Natur durch diese Erkenntnis. Und deshalb ist so wichtig, nicht durchs Verstehen auf intellektuelle Art und Weise, sondern durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes. Ah, das ist so. Du lernst von Jesus. In Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Gottesfurcht. Und du hast Respekt vor Gott. Ich will meinen Gott nicht beleidigen, ich will meinen Gott nicht kränken, ich will meinen Gott nicht in Misskredit ziehen. Furcht Gottes ist mehr als nur Angst vor Gott zu haben. Wir Kinder Gottes haben keine Angst vor unserem Vater im Himmel. Wir sind seine Lieblinge, aber ich will ihm nicht Kopfschmerzen bereiten und Tränen. Die Erkenntnis ist mehr als nur Begeisterung für Gott. Philipper 3, Vers 8. Ja, ich erachte alles noch für Schaden oder Kot gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn. Auch wieder Erkenntnis meines Herrn, dass ich noch mehr erleuchtet werde. Christen sind erleuchtete Menschen, die wissen, wo es lang geht, was passiert, weil Jesus ist in ihnen und er ist das Licht. Du hast das Licht Gottes in dir. Durch die Erkenntnis Jesu ist Paulus geistlich reich geworden. Er hat viel gewonnen in kurzer Zeit, weil er Jesus gewinnen wollte. Alles Dreck, 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 Dreck. Alles vergänglich. Um seinetwillen, sagt er dann weiter, um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Ich Trottel studiere Theologie, sitze da zu den Füßen Gamaliels und lausche den Professor, diesem Rabbi, und jetzt erachte ich alles für Dreck, denn damit ich Christus gewinne. Du siehst, je mehr du dich mit Jesus auseinandersetzt und zu seinen Füßen sitzt, wie Maria, und hörst und nicht nur in die Küche werkelst, verstehst, sondern hörst, was er dir sagt, desto mehr gewinnst du von Jesus. Das ist dieser gute Teil, den sie erwählte. Jetzt will er nur noch von Jesus, damit er noch mehr versteht. Und je mehr er Jesus versteht, desto mehr hat er von ihm. Und du verstehst Jesus erst aus dem Alltag, im praktischen Leben. 30 Jahre lang arbeitet Jesus zu Hause, lebt zu Hause aus. 2. Petrus 3, Vers 18 nochmals. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wachset, ständig mehr mit dem Heiland umgehen. Während du gehst, während du fährst, während du arbeitest. Mehr von der Erkenntnis des Herrn. Er gab uns sein Fleisch und sein Blut und sagt, nehmt und esset, habt Teil an mir. Du sollst dich an Jesus beteiligen, an seinem Wesen, seiner Art, seiner Natur. Weißt du, dazu brauchst du alles die Offenbarung. Oder der Offenbarung verstehst du das Abendmahl nicht. Paulus sagt, ich habe es vom Herrn empfangen, auch das Abendmahl. Vom Herrn, der hat es mir gegeben. Und hier spielt Erkenntnis eine ganz wichtige Rolle. Das ist die Quelle, wie du mit Jesus identisch wirst, immer mehr. Ich möchte so sein wie er, so sein wie er, so sein wie er. Ist jemand in Christus? Er ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Er ist ganz neu ausgerichtet, hat ganz neue Einstellung, eine ganz neue Mentalität, eine ganz neue Geisteshaltung. Unser Denken ist total anders. Was würde ihm gefallen? Oder was würde ihm Freude machen? Wie könnte ich meinem Heiland Freude machen? Wie kann ich die Ziele meines Herrn erreichen, diesen Nachlass richtig umzusetzen? Wir haben Anteil, Hebräer 3, Vers 14, wir haben Anteil an Christus bekommen. Und wir haben Zuversicht jetzt, dass er sich an uns beteiligt. Wir haben Anteil bekommen. Hebräer 3, Vers 1, darum ihr lieben Brüder und Schwestern auch, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, an diesem hohen Priester Jesus Christus, ihr habt Anteil, wir sind beteiligt. Und weißt du, was eine feindliche Übernahme ist? Wenn man 51%, wenn der andere 51% hat und der Herr soll 51% von dir haben und du hast 49% und dann bist du der Geschäftsführer. Du verwaltest es, aber wir haben Anteil. Wir sind Gottes Hausgenossen, die Gesegneten des Herrn. Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Er hat es getan, nicht wir selbst. Und das ist diese Erleuchtung, er macht das. Jeden Tag neu. Epheser 2, Vers 18, durch ihn haben wir Zugang zum Vater. Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Keiner hat mehr ein Recht, dich zu verdammen, von außen her, weil du innen drin nicht mehr verdammt wirst. Und das ist ausschlaggebend. Hier drin passiert das Wunder. Hier drin ist die Revolution. Wer Jesus kennt, weiß genug, kann genug, hat genug. Ganz schnell. Wer auf Jesus schaut, der behält Übersicht über allem. Der ist überall, ist Herr der Lage. Denn Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich ihnen und nicht wie die Welt ihn gibt. Weißt du, dieser Friede Gottes nimmt jede Furcht von dir weg, jeden Zweifel, jede Angst, jede Bedrückung, jede Orientierungslosigkeit. Ich weiß, da geht's lang, egal was sie sagen. Und das wirkt sich aus, dass du dann Entscheidungen triffst, obwohl die Leute ganz anderer Meinung sind von dem und jenem. Weil du den Herrn kennst. Und die Frage ist, kennst du den Herrn? Jesus gibt uns sein Leben, seinen Charakter, seine Art und Weise zu leben, seine Denkweise, seine Kraftquellen. Wie heißt es, Psalm 16, Vers 11, du tust mir kund den Weg zum Leben. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Jeden Tag erfahre ich, wie geht's jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Durch den Heiligen Geist wird das Leben Jesu ein Wesensteil von meinem Wesen. Immer mehr werde ich durchsetzt von Jesus. 51% hat er. Und er wird immer mehr noch so, als dann arbeite ich in seiner Firma, als es wenn meine Firma wäre. Und das ist, wie man Gott dient, mit Freuden. Da beginnt jetzt dann nachher die ganze Schulung und Erziehung. Du musst dann nicht immer wieder dressiert werden. Wir müssen Christen sein, wir müssen anständig sein, wir müssen ehrlich sein. Nein, du bist ehrlich, du bist anständig, wenn du Christus in dir hast. Das muss man dir nicht mehr vorpredigen und vorbeten und vorsingen. Da brauchst du keine Kurse und keine Seminare. Wie lebt man als Christ? Der Heilige Geist lehrt uns. Und deshalb heißt es, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das lernst du nachher im Leben, auch wenn der Pastor nicht mehr da ist. Das lernst du, die ganzen Regeln, die Sitten und Verhaltensweisen, das lernst du durch den Heiligen Geist und lehrt. Du wirst selber von Gott belehrt. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Die Wesensart Jesu wird nicht durch Leistung erworben. Jetzt lerne ich. Nein, wird nicht von außen bewirkt, sondern von innen. Das sind innere Vorgänge. Christus in mir. Das erlebst du durch Führungen, durch Fügungen, durch Zulassung Gottes, dass Gott was zulässt. Durch das Leben selbst, durch den Alltag. Und Gott selbst nimmt uns dann in die Hand und er nimmt aus uns das steinerne Herz und gibt uns das fleischende Herz und er nimmt den bösen, negativen, falschen, verdorbenen, versauten Geist und gibt uns seinen Geist. Hesekiel 36, Vers 26. Ein neues Herz. Und jetzt kannst du Jesus verkörpern. Weißt du, ich finde es ganz toll. Jetzt kannst du Jesus verkörpern, darstellen, symbolisieren, sichtbar machen. Du lebst für Jesus. Und da wurden die Jünger Jesu in Antiochien Christen genannt. Sie haben wie Jesus gesprochen. Sie haben wie Jesus gehandelt. Wie Jesus gelebt. Aber Jesus wird durch die innere Erkenntnis erfasst. Zuerst mal innen drin. Und da machen sich die wenigsten die Mühe. Die wenigsten setzen sich hin und meditieren, denken drüber nach. Wie war Jesus? Epheser 4, Vers 13. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Du musst dich hinsetzen, um das zu begreifen, um das zu erfahren, um das zu verkörpern. So viel, wie du bereit bist, dich für Jesus zu öffnen. Und ich meine nicht für die Gemeinde, für Jesus. Nicht für die Geschwister, für Jesus. Nicht fürs Christentum, nein, für Jesus sich zu öffnen. Und in Jesus haben wir eine neue Biografie, neue Geschichte. Jesus ist unser Modell, unser Prototyp. Der Antichrist will das Tier züchten und entwickelt sich zum Tier. Das ist das Ende der Zivilisation. Und der Heilige Geist entwickelt uns in das Bild Jesu. So wie Jesus hier war, so wirst du werden, darfst du werden. Und dann, wenn der Tag der Entrückung kommt, dann gehst du auch in den Himmel, weil solche Leute haben hier auf dieser Welt nichts mehr zu suchen. Dann werden wir entrückt. Aber zuerst müssen wir werden wie Jesus. Die Verwandlung passiert nicht. Brüder und Schwestern, lasst uns nicht die Dummheit glauben, dass plötzlich, wenn die Entrückung, der Ton der Posaune kommt, dass plötzlich Leiber in den Himmel fliegen. Sowas gibt's nicht. Wir müssen jetzt schon verwandelt werden. Paulus sagt, wir werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Wir müssen jetzt schon die Verwandlung erleben. Begraben werden, auferstehen und dann reifen und wachsen in der Gnade Gottes, sich entwickeln. Und dann immer heiliger, gerechter, liebevoller, königlicher, priesterlicher werden. Das ist das Profil, das Gott will. Nicht das Tier, die Bestie, sondern den Heiligen. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du an uns arbeitest, Christus hineinzubringen. Und du projizierst immer mehr Jesus in uns. Du lässt uns Jesus ausleben. Du lässt uns Jesus verwirklichen. Und du hast einen Nachlass uns zurückgelassen, dass wir, an dem wir jetzt arbeiten dürfen und können. Halleluja, welch Glück es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Das ist die Gnade, die wir erlebt haben. Und jetzt, das hat Konsequenzen. Danke, Herr, dass du uns weiterführst und dass du uns nicht stehen lässt an irgendeinem Punkt, sondern du hast ein Ziel für unser Leben. Und wir möchten nicht verweilen, Herr, dir getreulich auf dem Weg zu bleiben, Christen zu werden. Herr Jesus, das ist, was wir wollen und das ist, was wir können durch den Heiligen Geist. Amen.